Heute, wie soll ich sagen, heute also guten Morgen erst einmal. Heute ist es mir aber durchaus schwer gefallen, heute hier zu sein, weil ich bin so ein Draußenkind und das beim ersten Frühlingswochenende jetzt, ob ich da heute tatsächlich in die Kirche gegangen wäre, ich weiß es nicht. Doch, ich weiß es schon, ich wäre wahrscheinlich nicht gegangen. Schönen guten Morgen, Bischof Christian Stäblein. Außerdem ist die Weltlage auch so, dass ich eigentlich nach draußen strebe in den Frühling und mir nur Bienchen und Vögelgezwitscher anhören möchte.
Nee, das können wir heute wahrscheinlich nicht machen. Guten Morgen,
guten
lieber
Morgen.
Herr Wittke. Es ist ja doch, wir sind mitten in dieser Welt, die in einer großen Unordnung ist.
Tja.
In einem, mir fehlen, Sie merken das auch, heute Morgen fast ein
die Worte,
Stück
ja,
die Worte.
Ich verstehe das. Ja.
Wir gucken mit großer Sorge, das will ich mal vorweg sagen. Auch ich gucke jetzt im Grunde alle halbe Stunde, manchmal auch noch öfter aufs Handy. Wie ist die Lage im Nahen, im Mittleren Osten? Wie ist die Entwicklung? Krieg ist ja bei allem, was wir im Moment noch gar nicht wissen und worüber wir jetzt so viel uns auch austauschen sollten und müssen, Krieg ist ja immer auch ein Versagen erstmal von uns Menschen, dass wir es nicht haben anders lösen können. Und gleichzeitig sind die Gedanken dann als erstes bei den Menschen, die jetzt da sind und bangen, und die ja um Sicherheit und Freiheit am Ende auch wieder um Frieden ringen. Also Sie sehen, meine Gedanken sind ganz da und
ja,
es ist alles in einer großen Unordnung.
Ja, und wenn Sie auch sagen, austauschen darüber, es fällt auch so schwer, sich darüber auszutauschen, weil man auch immer noch so in einer, ja, Hab-Acht und Schockstarre so ein bisschen ist, weil es ist ja eben noch so, wie Sie sagen, auch so vieles unklar und es ist viel Abwarten und Austausch kann auch nur immer in der Form stattfinden, dass man überlegt, denkt, bangt,
ja
und dann von halber Stunde zu halber Stunde irgendwie schaut. Ne?
Und gleichzeitig, womit Sie angefangen haben, gehört auch dazu, der Frühling bricht auf,
ja.
Wir sind hier,
ich
um Gott zu loben.
Ich habe ein bisschen Heuschnupfen.
Ach je, das tut mir leid. Ja, aber das teilen Sie mit relativ vielen Menschen, wenn ich das so richtig sehe. Also, wir sind hier und alles kann man vor Gott bringen. Das ist das Gute. Das Schwere und auch das, was an neuem Leben da ist. Aber heute Morgen natürlich vor allem auch die Angst, die Sorge und das Gucken auf diese Welt. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Musik, die hilft aber, Musik, die hilft schon durchaus, durch schwierige Zeiten zu kommen. Also mir hat das immer geholfen. Musik begleitet mich mein ganzes Leben schon, aber das nur nebenbei, beziehungsweise zum ESC-Song, das kann ich schon mal ankündigen, kommen wir heute auch noch, der uns in Deutschland oder für Deutschland vertreten wird. Den werde ich am Ende der Sendung spielen. Dann frage ich auch, ob Sie schon wissen, welcher das eigentlich ist, Herr Bischof. Aber auch eben dazu später mehr.
Na, dann wollen wir mal das Feuer bis dahin brennen lassen.
Ah. Der war gut. Schönen guten Morgen nochmal an diesem ersten Frühlingswochenende. Also mehr Gottesdienst oder Menschendienst, ja eigentlich, also Dienst an uns Menschen, den wir gerade zumindest von der Natur geboten bekommen, finde ich, geht doch irgendwie gar nicht. Also einfach rausgehen, die Natur bewusst wahrnehmen und dann sind wir schon irgendwie mit Gott verbunden, oder?
Also, dass die Natur ein eigenes Kapitel ist, was das Lob Gottes angeht und dass das immer wieder so ist und die Natur im Grunde wie ein eigener Lobpreis und dass der Frühling uns das vorführt. Ich will das mal ruhig erinnern, in diesem Jahr, das für uns ja auch das Paul-Gerhardt-Jahr ist. Paul-Gerhardt war einer der größten, vielleicht der größte Liederdichter, den wir in der evangelischen Kirche so erinnern. Da haben wir dieses Jahr wieder ein besonderes Erinnerungsdatum.
Ach so, welches?
Es ist der 350. Todestag dieses Jahr im Mai. Von Paul Gerhardt haben wir dieses Lied »Geh aus, mein Herz, und suche Freude in dieser lieben Sommerzeit«. Ich glaube, das ist ziemlich bekannt, vielleicht eines der bekanntesten überhaupt. Und manchmal denke ich, man könnte das auch umdichten, »Geh aus, mein Herz, und suche Freude in dieser lieben Frühlingszeit«.
Die Natur hält so ein bisschen dagegen, auch gegen das, was sonst so um uns herum passiert, finde ich. Also es tut wirklich so gut, auch in der letzten Woche, als die ersten Sonnenstrahlen rauskamen. Das war wirklich eine Befreiung, also für mich persönlich.
Es ist schön, dass Sie das so formulieren. Die Natur hält dagegen. Mir ist aufgefallen in den letzten Tagen, man sieht ja, dass das Eis auf den Seen zum Teil immer noch ist. Also wir haben fast an die 20 Grad.
Ja.
Und trotzdem, ja, so kalt war es vorher und jetzt ist das so fast ein kleiner Wettstreit. Hm. Und ja, so ist das in dieser Natur eben auch, die jetzt loben und preisen wir. Aber wir haben ja doch auch kräftig die Härte und ja, Strenge
des Winters.
Dieser Natur und des Winters
zu
und eines zähen Winters mit viel Unbill und auch Krankheiten und Schnee und viel Eis zu spüren bekommen.
Und es ist doch eigentlich auch ein bisschen komisch, oder? Da sind wir jetzt in der Passionszeit, also in der Fastenzeit und es soll verzichtet werden, innehalten und auf der anderen Seite knallt uns die Natur ihre ganze Pracht und entgegen und die Sonne ist da und wir könnten jetzt so richtig in die Vollen gehen und ich meine, letztlich machen wir das ja auch, aber jetzt so diese Vorgabe, Verzicht, warte mal bis Ostern, anstrengend, lohnt sich das wirklich?
Ich glaube, der Verzicht macht uns konzentrierter auf das, worum es in diesem Leben geht. Und wir spüren ja jetzt in dieser Zeit und in diesen Tagen und seit gestern nochmal besonders, wie wichtig das ist, auch doch sehr ernst und fokussiert auf unser Leben und auf das Leben in dieser Welt zu schauen. Ich wäre jetzt vor allem an der Stelle vorsichtig in solchen Zeiten, wo wir hatten letzte Woche den 24. Februar, also das Erinnern auch an 4 Jahre Krieg gegen die Ukraine inzwischen. Jetzt haben wir einen weiteren Krieg und wir gucken ja inzwischen auch sehr differenziert auf diese Zusammenhänge. Wir wissen, dass wir nicht einfach die Welt so in Krieg und Frieden einteilen können, sondern dass wir sehr genau gucken müssen, wo ringen Menschen um ihre Freiheit, wo geht es um Sicherheit, wo geht es auch um das Beenden ständiger Bedrohung und all dem, was dazu gehört. Und an dieser Stelle, deswegen sage ich das nochmal, es ist so wichtig, jetzt auch nicht einfach irgendwie rumzulaufen und zu sagen, jetzt müssen wir alle verzichten. Im Moment müssen sehr viele Menschen auf sehr, sehr viel in dieser Welt verzichten und eine besondere Anstrengung auch dafür leisten, dass ihre Geschwister in Zukunft in Frieden und in Sicherheit leben können. Insofern glaube ich, für uns heißt das an dem Punkt nochmal sehr genau gucken und in Geschwisterlichkeit, in Solidarität, in Fürbitte, am Ende immer auch in Fürbitte für den Frieden und für ein Leben im Miteinander gehen zu können.
Aber das finde ich einen guten Blick darauf, der Verzicht, den wir eventuell bewusst in Kauf nehmen, ist auch gar nicht zu vergleichen mit dem Verzicht, den viele Menschen unfreiwillig auf sich nehmen müssen. Die Natur hält gegen und erfreut mit ihrer ganzen Pracht und hält gegen auch gegen die politischen Ereignisse gerade so um uns rum. Wie ist es eigentlich mit dem Gottesdienst? Da finde ich auch, also Sie müssen jetzt nicht mit der Natur auch noch mithalten, aber so ein bisschen gegenhalten gegen das ganze Leid und Elend und Chaos draußen, das wäre schon gut. Also nach dem Motto, oder ist das unfair, dass man so sagt, so ja, an Gottesdienst ranzugehen nach dem Motto, nun unterhalte mich mal, beeindrucke mich, begeistere mich, lenkt mich vielleicht auch ab.
Also Sie meinen, ob Unterhaltung auch okay ist im Gottesdienst?
Ja. Ja?
Also ich finde Unterhaltung, ich kann
also den Wort, Spaß?
Spaß. Also ich will mal so sagen, ich kann Unterhaltung immer eine Menge abgewinnen, weil da ja nun nicht nur das Leichte drin ist, sondern auch der Unterhalt, also das, was uns nähert und am Leben hält und, und eine gute Unterhaltung. Das kann und soll ja auch ein gutes Gespräch sein, ein ernstes, ehrliches. Ich würde sagen, darum bemühen wir uns hier jede Woche. Ich kann in der Musik im Übrigen, weil Sie haben ja schon gesagt, gestern Abend bei ESC-Auswahl, ich kann in der Musik nichts anfangen mit der strengen Trennung von E- und U-Musik.
Ah, ja. Okay.
Also ernster und Unterhaltungsmusik.
Ja.
Und in der Kirche würde ich das auch nicht so trennen. Gott unterhält uns doch auch und ernährt uns und spricht mit uns. Und das ist wichtig als Unterhaltung. Verdrängen, glaube ich, hilft nie, um das einmal davon zu unterscheiden. Aber unterhalten in all dem, was dazugehört, an dem das auch Schweres leicht werden darf, dann wieder, Und dass in Leichtem aber auch ein Blick für das Schwere steckt. Ich glaube, das ist wichtig. Heute,
ja, weil Sie danach womit fragen, unterhalten Sie uns?
Ja, das passt dann eben doch heute nicht so richtig als Wort. Heute ist der Sonntag Reminiscere, das heißt erinnere, erinnere dich Gott an deine Barmherzigkeit. Das ist der Psalmvers, aus dem dieser Sonntag seinen Namen hat. Mhm. Und er ist, und jetzt passt das dann mit der Unterhaltung, jedenfalls nicht in dieser...
Nicht in Spaßform
vielleicht? Nicht, überhaupt nicht. Nicht in dieser zu leichten Weise. Mhm. Dieser Sonntag ist gewidmet dem Erinnern und Gedenken an die verfolgten und bedrängten Christen.
Oh ja,
okay. Rund um den Globus. Ah, ja. Das sind, ich sag mal einmal die Zahlen, man schätzt etwa 380 Millionen. 380 Millionen Christinnen und Christen rund um den Globus, und an ihr Leiden, also die verfolgt werden oder bedrängt sind, und an ihr Leiden wird heute erinnert, und unser Gebet und unsere Solidarität soll für sie laut werden. Das gehört auch zu diesem Sonntag dazu.
Ja, und dann schlagen wir jetzt mal die Bibel auf für die Bibelstelle für den heutigen Tag. Und gefühlt kommen uns da jetzt doch jede Menge bunte, gelbe, rote, lila gefleckte und grün gepunktete Schmetterlinge entgegen aus dem Buch heute geflattert. Also so stelle ich mir das zumindest vor, oder möchte mir das vorstellen.
Das ist ja auch in Ordnung und eine gute Vision, an, wenn wir an biblische Worte denken. Ganz so ist es vielleicht nicht, aber ein bisschen dann doch. Also ich sage Ihnen den Bibeltext für heute, an dem ich es mal ganz anders mache als sonst.
Aha,
okay. Ich lese keinen von den eigentlich für heute vorgeschlagenen Texten, keinen
Rebell.
Aus den sechs Texten, ja, sondern ich lese den Monatsspruch für diesen Monat März, der ja heute beginnt, 1. März. Jeder Monat hat auch einen Satz aus der Bibel. Ne? Wir haben so die Jahreslosung und dann haben wir auch Monatssprüche. Mhm. Heute beginnt der März und der Satz für diesen Monat März ist maximal kurz. Ich sage Ihnen mal vorweg und danach lese ich noch ein bisschen drumherum.
Okay, gerne.
Der Satz, der Monatsspruch für Monat März heißt, hat drei Worte und heißt, da weinte Jesus. Da weinte Jesus. Und
da mag das, ich gerne noch ein bisschen drumherum
ist, hören. Hat eine Geschichte drumherum. Mhm, die steht im Johannesevangelium im 11. Kapitel. Das ist die Geschichte von Lazarus, der krank war, dann gestorben ist, und Maria und Martha, seinen Schwestern. Jesus kommt in dieses Dorf und Maria kommt Jesus entgegen, um in aller Trauer sich mit Jesus zu unterhalten. Das ist so in ganz wenigen Strichen die Szenerie. Mhm. Die Sache im Evangelium ist noch ein bisschen ausführlicher. Ich lese jetzt ein paar Sätze daraus aus diesem 11. Kapitel im Johannesevangelium. Da kam Jesus und fand Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr kamen, ergrimmte er im Geist und er bebte und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm, Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Da sprachen die Juden, siehe, wie hat er ihn so lieb gehabt. Einige aber unter ihnen sprachen, er hat dem Blinden die Augen aufgetan. Konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Da ergrimmte Jesus abermals und kommt zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, hebt den Stein weg. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen.
Was? Sie müssen noch ein bisschen weiterlesen. Wie geht's denn jetzt weiter? Also, ja wirklich, ernsthaft jetzt, der Lazarus, also... Lebt er wieder jetzt?
Also er lebt wieder und stirbt wieder. Vielleicht müssen wir das an dieser Stelle auch dazu sagen, weil das hat natürlich ganz viel mit dieser Auferweckung zu tun, wie wir sie später auch von Jesus selbst hören. Und da ist es dann nochmal ganz anders. Aber an dieser Stelle wird einmal deutlich gemacht, Jesus ist Herr über Lebende und Tote an diesem Punkt. Und wir gucken gleich auf das Weinen, aber auch auf das, was dann da passiert. Ja, schön, dass es sie so gefangen nimmt, so soll das sein mit diesen Geschichten, in der Tat. Und jetzt wird vielleicht doch auch deutlich, warum ich dachte, heute brauchen wir einen starken Hoffnungstext.
diese Bibelstelle, die fasziniert mich richtig und ich wundere mich, ich habe die noch nie gehört. Nein. Wahrscheinlich, weil sie nicht verfilmt worden ist, ist sie mir nicht bekannt. Zumindest wüsste ich nicht, dass sie verfilmt worden ist. Jesus holt wirklich jemanden von den Toten zurück? Aber also kurz nochmal zurückgespult, Sie hatten ja den Monatsspruch vorgelesen mit da weinte Jesus. Allein das, diese Vorstellung, ein weinender Jesus, ist mir irgendwie gar nicht vertraut.
Und dabei ist es doch im Grunde die Grundbotschaft, auch in diesen Wochen, sage ich mal, die wir mit in der Passionszeit nehmen, dass wir an einen Gott in einem Menschen, Jesus Christus, erinnern und ihn als gegenwärtig empfinden, der mit uns mitweint, der sich berühren lässt vom Leid der Menschen, der dahin kommt und Maria und Martha vorher auch, das hatte ich jetzt weggelassen, die sind da und sagen, Jesus, gut, dass du da bist, unser Bruder ist gestorben und Jesus weint mit ihnen, das ist das Erste, was er tut und ich sag mal, das ist ja auch das Erste, was wir im Moment so viel spüren in dieser Welt, dass wir uns berühren lassen von dem Leid und mitweinen, das nimmt noch gar nichts davon, das ist trotzdem natürlich auch Lösungen braucht für dieses Leid. Aber als erstes weint Jesus mit. Und man hört ja ganz viele Menschen in der Geschichte weinen.
Und ich finde das auch wirklich klasse. Und wenn ich jetzt eben so drüber nachdenke, frage ich mich auch, warum ist mir das nicht so vertraut? Weil also Jesus erleidet ja nun eben wirklich so viel Unrecht auch und eben so viel Leid. Aber rein vom Visuellen her, dieses Bild, dass da Jesus weint und der kniet nicht, und irgendwie Tränen aus seinen Augen so laufen, das ist mir irgendwie nicht so, macht ihn mir aber noch deutlich sympathischer.
Also ich kann einmal Ihnen zugunsten sagen, ich habe jetzt eine andere Übersetzung gelesen, als die wir sonst immer haben, weil in der Luther-Übersetzung, die ich sonst immer lese, da steht nicht, dass er weint, da steht als Übersetzung und Jesus ging die Augen über. Ich glaube, weil das, ich sag das nur deshalb, weil das, glaube ich, für viele eine schwierige Vorstellung ist. Weinen gilt ja nicht gerade so als etwas, wo einer da steht, der einem Orientierung gibt. Das ist ja eher die Vorstellung vom, ich sag jetzt mal, also der starken, Messias, der da steht, der muss doch wissen, wo es hingeht. Und das ist ja auch wieder etwas, was wir heute denken. Jetzt brauchen wir doch mal Orientierung. Jetzt muss doch mal einer klar die Richtung vorgeben. Das Erste, was passiert ist, er weint mit. Dann aber will ich sagen, ich kann auch diesem und ihm gingen die Augen über, das ist übrigens die Szene, wo er da so ins Grab gucken soll, ich kann dem auch viel abgewinnen, weil es kann ja dann auch nicht beim Weinen stehen bleiben. Weinen stehen bleiben, sondern wir wollen ja in dieser Welt auch dann, dass aus dem Weinen etwas folgt, nämlich der Einsatz dafür, dass Menschen nicht mehr weinen müssen.
Ganz genau, also finde ich das auch. Also mir geht es eben nicht so, dass ich irgendwie denken muss, also jeder muss irgendwie so ganz stark sein und weinen gehört irgendwie zur Schwäche, nicht. Aber es ist eben ein Prozess und ein Weg und dann geht es ja eben auch weiter und das hat so ja was Befreiendes, was Lösendes so und ich finde das wirklich klasse. Ich mag einen Begriff nachfragen und er führt uns dann auch dahin, wie es weitergeht in der Geschichte. Ergrimmte, wo heißt das, er wurde ungehalten so ein bisschen, nach dem Motto so, hier, jetzt zeige ich euch mal, aber was geht und ich mache den, erwecke den wieder.
Ja, ist gut, das ist ein ganz spannender Prozess, der da offensichtlich abläuft und sonst hören wir ja gar nicht viel über die Gefühle von Jesus, das ist ja dann auch schnell so ein bisschen spekulativ, aber an der Stelle stelle ich es mir auch genau so vor, dass das etwas in ihm auslöst, dass da auch ein Stück Ärger ist, ich würde sogar sagen, fast auch ein Ärger darüber, dass es jetzt, aber nicht beim Weinen allein bleiben darf, dass man irgendwann, ich sag mal, irgendwann können wir in dieser Welt auch darüber weinen, wenn alles sich nur in Weinen ergeht. Wir müssen etwas tun für die Menschen, damit das ein Ende haben kann. Mhm. Also ich finde beides, genau wie Sie es gesagt haben, es ist ein Prozess, es ist ein sich berühren lassen, ein Mitweinen, dann aber auch nicht dabei stehen bleiben, sondern das Lösende darin fühlen, das, was sozusagen neue Klarheit schafft und dann passiert ja etwas Großartiges, was dann ein Vorausblick auf das Ende ist. Jesus holt den Lazarus aus dem Tod und zeigt, das habe ich jetzt vorher auch weggelassen, hat vorher schon gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ein Satz, der sozusagen die stärkste Hoffnung in Jesus Christus und in Gott bündelt und der vorwegnimmt, was uns allen verheißen ist. Das heißt jetzt nicht, dass wir auf die Gräber und zu den Gräbern gehen können und sagen, jetzt sollte sich das mal alles auftun. Aber das heißt, dass wir eine Hoffnung haben, aus der heraus wir schon wissen, wie das Ende aussehen wird. Bei Lazarus, weil das noch nicht das Ende der Geschichte ist, Sie haben danach gefragt, der stirbt wieder. Jesus Christus ist dann der Erste, der aus dem Tode kommt und ja mit uns lebt.
Ja, Wahnsinn, was Ewigkeit. Für eine Geschichte. Auch sehr, sehr menschlich erscheint mir Jesus hier an der Stelle, weil so diese Geschichte so ein bisschen ergrimmte, so ein bisschen mit diesem nach den Tränen mit Wut im Bauch vielleicht auch zu sagen, so, also jetzt zeige ich es euch mal. Das ist ja sehr menschlich, kann aber ja auch schnell mal in die Irre führen, weil das frage ich mich eben auch. Ja. Das, was er da macht, das erscheint ja erstmal so, das ist ja toll, was der alles so kann. Aber auf der anderen Seite, er kann ja nur noch nicht rumrennen und jeden irgendwie wieder erwecken. Und bei wem macht das, bei wem macht das nicht? Also das
So ist es. Gut, dass Sie alle diese Emotionen, die da so drin stehen und die da im Übrigen auch aufgeschrieben sind, einmal aufrufen. Es steht extra an der Stelle, dass der Tote schon ein bisschen stank. Also 4 Tage, nachdem der da in der Erde gelegen hat, ist das jetzt auch etwas, wo wir sehr vorsichtig sein müssen, dass wir diese Zombie-Show, die man es auch hören könnte, nicht sozusagen in falscher Weise begreifen. Sie haben das jetzt eben schon gesagt, ich hatte das vorher auch gesagt.
Und nicht zu bildhaft.
Nicht sagen, jetzt gehen wir mal zu den Gräbern und wollen das da auch erleben. Es ist das vorweggenommene Ende, das uns verheißen ist, am Ende bei Gott zu sein. Aber uns ereilt alle zunächst einmal das Sterben und der Tod. Und das Erste, was wir heute aus der Geschichte mitnehmen, ist, dass Jesus und Gott in ihm mit uns weint an diesem Punkt, mit uns durch den Tod geht und dann wir am Ende bei Gott das Leben erleben werden. Und aus dieser Hoffnung heraus können wir jetzt füreinander und miteinander das tun, was nötig ist, damit das Weinen kein unendliches Weinen auf dieser Welt ist, sondern ein Ende findet.
Ach, wie schön, dass Sie diesen Monatsspruch für den März, zum Start in den März genommen haben. Finde ich richtig klasse. Gefällt mir sehr gut, diese Bibelgeschichte. Da kann ich vielleicht jetzt mal sagen, eine meiner Lieblingsbibelgeschichten.
Das ist schön.
Nun hatten wir, Herr Bischof, am Jahrestag selbst keinen Gottesdienst im Gespräch, aber ich finde das auch gar nicht so schlecht, weil es den meisten von uns dann doch schnell so geht und ich nehme mich da gerne mit rein. Moment, welcher Gedenktag, welcher Jahrestag nochmal? Mhm. Ach so, 24. Februar. Mhm. Sie sprachen ihn schon an. Mhm. Angriff auf die Ukraine, nicht mal eine Woche her und fast schon wieder in Vergessenheit. Mhm. Kein Wunder, auch durch die Ereignisse gestern im Nahen und Mittleren Osten. Zum Glück, ganz so ist es dann ja aber auch doch nicht. Aber ich finde es schon sehr, sehr sinnvoll, heute auch in der Fürbitte nochmal besonders und einmal mehr an die Menschen in der Ukraine und in den Kriegsgebieten dieser Welt zu denken und zu gedenken, auch den vielen, vielen getöteten Soldaten auf allen Seiten, auch in diesem Fall, wenn wir über die Ukraine sprechen, auch auf der Seite der Russen. Die Soldaten selbst, ja, ach ja, ich meine, es wäre so schön, wenn es sich einfach beenden ließe. Schluss aus, wir kämpfen nicht mehr. Wenn die Soldaten und Soldatinnen einfach sagen würden, nö, wir legen die Waffen nieder. Es wäre so schön, aber ist auch ein bisschen naiv von mir, ich weiß. Wir kommen zur Fürbitte.
Gut, dass Sie es ansprechen, lieber Herr Wittke. Und wir merken ja beide heute miteinander, wir suchen und ringen auch nach Worten und machen vielleicht auch 2, 3 mehr, weil es ja wirklich so schwierig ist. Am Ende, finde ich, ist das Beten und die Fürbitte immer das, wo wir es dann hineinbringen können vor Gott. Gott, für diese Welt in Aufruhr und Unordnung beten und bitten wir für die Menschen im Iran, dass sie die Kraft haben, sich von ihrem Regime zu befreien. Und dass alles Töten und Blutvergießen so schnell irgend möglich wieder endet. Du, Gott des Lebens, das bitten wir. Und für die Menschen in Israel und im Nahen Osten bitten wir, dass ein friedliches Zusammenleben möglich wird, dass es keine Kriege mehr braucht, dass Frieden wachsen kann, dass Menschen sicher leben und es keinen Staat mehr gibt, der den anderen auslöschen will und Vernichtung androht. Du, Gott des Lebens, das bitten wir und bitten dich für die Angehörigen von all den Getöteten und für die Menschen in Angst in den Bunkern und in den Schutzräumen. Und ja, Gott, für die Menschen in der Ukraine bitten wir nach über vier Jahren Krieg gegen sie, für die Kinder, für die, die im Krieg geboren wurden, dass sie Frieden erleben und ein Land in Sicherheit und Freiheit. Ach Gott, es gibt so viel Bedrängung und Bedrückung und Verfolgung. Wir beten heute besonders für die Geschwister, die christlichen Geschwister, die in Bedrängnis leben, die wegen ihres Glaubens an dich verfolgt werden. Steh ihnen bei und fülle sie immer wieder mit deiner Kraft und lass uns beistehen und füreinander da sein, Gott. Frühling wird Leben, lass uns den Blick dafür haben, für deine Welt, für das, was du geschaffen hast und dafür, dass du vom Tode erwächst am Ende, uns versprichst, dass wir alle bei dir sind, worauf wir hoffen, woraus wir leben, woraus wir unsere Kraft nehmen für die Zukunft. Das Ende wird bei dir sein, Liebe, Wärme und Licht, dafür danken wir.
Amen. Okay, mein lieber Kollege, der auch Christian heißt, wie Sie, Herr Bischof, ja, der wird sagen, hey Thorsten, hör mal bitte auf, das Wetter und den Frühling so sehr zu feiern. Ich kann kaum aus den Augen gucken und bin die ganze Zeit nur am Schniefen. Lieber Christian, ich übrigens auch, aber bei mir ist es ja immer nur so ganz am Anfang der Pollenzeit, nämlich er hat Heuschnupfen, der Christian, mein Kollege, die ganze Saison dann immer durch. Und trotzdem ist er begeisterter Fahrradfahrer und er weiß die Natur zu schätzen und würde mir immer zustimmen, wenn ich sage, die Natur, die ist schon ein echter Segen.
Ja, und die kleinen und die großen Sorgen und alles ist doch auf dieser Welt und wir bitten um Segen, Gott. Segne dich und behüte dich. Gott, lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Bei diesen vielen schwerwiegenden Themen, die wir in diesen Tagen, in diesen Stunden, muss man ja fast sagen, zu behandeln haben. Ich finde, da tut Sport wirklich gut. Also es war nicht sehr torreich, was Union da gegen Mönchengladbach erleiden musste, aber sie haben einfach verloren. Das fand ich nicht gut. Hoffentlich macht die Hertha das heute besser.
Es ist gut, dass Sie es einmal ansprechen. Bei allem Ernsten haben wir ja den Sport wahrscheinlich dann tatsächlich für die Ablenkung so zwischendurch und dann ist so ein German Classico oder wie das heißt, gestern Abend und genau, heute ist noch.
Beim Klassiker, da meinen Sie aber jetzt Bayern gegen Dortmund, ja, ne? Ja, wahrscheinlich, ja. Ich bin ja bei den Berliner Teams und vor allem, apropos Berliner Teams, das ist jetzt nicht so im Fokus der Sportwelt, gebe ich zu, aber bei mir als Basketball- und Berlin-Basketball-Fan erst recht, die Frauen von Alba Berlin, die stehen im Pokalfinale. Mhm. Die haben in der Verlängerung das Halbfinale gegen ihren Angstgegner Saarlouis gewonnen. Das ist wirklich großartig. Die spielen heute dann das Finale. Also, hier in Berlin.
Ich sag mal so, ist gut, wenn Menschen sich davon auch unterhalten und ein Stück ablenken lassen können. Mir fällt es heute tatsächlich schwer, auf diese anderen Dinge zu gucken. Das ist so, es gibt eben Tage, da ist das anders, aber ist ja auch in Ordnung, dass wir uns das ein bisschen aufteilen.
Apropos eine Dame und Frauen, es wird für den ESC in diesem Jahr in Wien für uns starten Sarah Engels. Die hat gestern den deutschen Vorentscheid gewonnen. Feier, genau. Ich merke, Sie haben das auch schon mitbekommen. Ja, ja. Und diesen Song auch sozusagen zur Ablenkung und zum Ausstieg aus diesem dann doch auch wirklich besonderen Sonntag und diesem besonderen Gottesdienst im Gespräch spiele ich diesen Song ganz aktuell. Wahrscheinlich ist er noch gar nicht so häufig im Radio bisher gelaufen, weil gestern war ja erst die Vorentscheidung. Aber bevor ich und wir den spielen, Herr Bischof, bisschen herausfordernd, aber Sie haben uns schon viele gute und segensreiche Worte mitgegeben. Geben Sie uns noch ein paar Sätze, einen Satz mit für die neue Woche.
Na, ich sage, die Kirchen sind offen, wenn Sie das Gefühl haben in diesen Zeiten, Sie brauchen einen Moment, wo Sie raus können und das ins Gebet nehmen, was an Schwerem wir sehen und um uns ist. Die Kirchen sind offen. Kommen Sie und suchen Sie da den Ort für sich. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche mit dem Licht, das der Frühling bringt.